Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wochenspots. Heute mit zwei Redakteurinnen des Versicherungsmonitors, Katrin Berkenkopf, das bin ich, und meine Kollegin Nina Nötling. Hallo Nina.
Hallo Katrin, hallo an die Zuhörerinnen und Zuhörer.
Wir starten direkt mit einem großen, schwierigen, wichtigen Thema: Nachhaltigkeit. Dazu hatten wir in den vergangenen Tagen ja zahlreiche Artikel. Ist dir einer davon besonders in Erinnerung geblieben, Nina?
Ja, also erstmal ist mir aufgefallen, dass Nachhaltigkeit im Allgemeinen, also auch in der Gesellschaft, wieder mehr Gewicht bekommen hat.
Aber das ist doch jetzt schon länger ein größeres Thema.
Das stimmt. Ich meine auch nicht, dass es ganz verschwunden ist, aber durch den Ukraine-Krieg vor allen Dingen ist das verständlicherweise in den Hintergrund gerückt. Zum Beispiel die Energiekrise, ohne die ja durch den Ukraine-Krieg entstanden ist, hätten wir ja überhaupt nicht mehr darüber gesprochen, ob wir Kohle wieder anlaufen lassen und AKWs weiterlaufen. Dass wir jetzt wieder Nachhaltigkeit on top of our list haben, finde ich eigentlich sehr gut. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, was mir bei der Berichterstattung besonders aufgefallen ist, dass es aktuell in der Assekuranz zwei Entwicklungen gibt, die sich zu widersprechen scheinen.
Nämlich?
Ja, auf der einen Seite gibt es diese Berichts- und Informationspflichten, die jetzt viele neu kommen. Für die Makler sind die schon da, die Nachfrage. Für die Versicherer kommen sie jetzt Anfang nächsten Jahres. Stichwort European Sustainable Reporting Standards, die ja offenlegen das Umweltverhalten der Versicherer. Viel deutlicher auch eben für Verbraucher. So die Hoffnung, wird man dann sehen, ob es funktioniert. Aber das ist ja das Ziel. Auf der anderen Seite, beziehungsweise gerade trotzdem, haben die Versicherer immer noch relativ dreckige Anlagen in ihren Portfolien. Also das sieht man jetzt gerade aktuell an einer Umfrage von Assekurata, die gezeigt hat, dass Staatsanleihen in den Portfolien von Versicherern ziemlich dreckig sind. Sprich, die achten da nicht auf Klimaschutz. Beziehungsweise die Ratingagentur geht sogar noch weiter und sagt, dass fehlender Klimaschutz der Länder besonders großzügig verziehen wird. Also um ein Beispiel zu sagen, nur zwei Anbieter zum Beispiel haben mangelndes Engagement beim Schutz des Klimas als Ausschlusskriterium für Staatsanleihen. Und das geht noch weiter, also nicht mal nur Nachhaltigkeit, sondern auch andere Kriterien. Zum Beispiel schließen nur 40% der Anbieter Kinderarbeit aus. Da habe ich gedacht, echt jetzt? Genau, das hat mich überrascht, weil bei all dieser Regulierung und den Offenlegungspflichten, die jetzt kommen und die ja auch nicht überraschend kommen, das war ja lange angekündigt, dass die Anbieter da noch nicht weiter sind, ihr Portfolio zu bereinigen, sage ich mal. Naja, vor allen Dingen, weil das Thema ja auch nicht einfacher wird. Das wird ja nie ein Thema sein, was man abschließen kann, sondern wird sich immer weiterentwickeln. Eine haben wir diese Woche ja auch gesehen, dass es nämlich neue Risiken im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit gibt. Du hattest da ein ganz interessantes Thema zu Plastikmüll. Ich meine, den gibt es ja jetzt auch schon lange. Warum ist denn das jetzt ein Problem für Versicherer?
Genau, den Müll gibt es schon lange. Und bisher war das eben mehr ein Thema so für Verbraucher, Umweltschützer, gesellschaftliche Diskussionen. Aber was diese Autoren da jetzt sagen, ist, dass zunehmend die Hersteller und die großen industriellen Nutzer von Plastik und Plastikverpackungen in die Haftung genommen werden für Schäden, die sie eben an Natur und vor allem an der menschlichen Gesundheit anrichten. Und dann kommen eben auch deren Haftpflichtversicherer ins Spiel. Die haben das auch mit zum Teil ganz konkreten Zahlen unterlegt. Zum Beispiel erwarten sie in den USA bis 2030, was nicht mehr lange hin ist, Ansprüche an die Unternehmen in Höhe von 20 Milliarden Dollar. Und das ist ja schon eine Hausnummer. Und dass das eben so kommt, liegt zum einen am technischen Fortschritt, sagt die Studie, weil Müll eben immer mehr einem bestimmten Verursacher zuzuordnen ist. Zum anderen auch an findigen Anwälten, die sich des Themas annehmen und an der Rechtsprechung, die sich dann entsprechend entwickelt und natürlich an diesem gesellschaftlichen Bewusstsein halt. Und wie sich so ein Thema entwickelt, da ziehen sie dann auch immer wieder Parallelen zur Klimakrise. Also wer hätte sich denn in Deutschland vor wenigen Jahren vorstellen können, dass ein peruanischer Bauer den Energiekonzern RWE verklagt und das Gericht das entsprechend annimmt, sich auch sogar vor Ort in Peru dann umschaut? Der Fall ist ja noch nicht entschieden, aber man sieht einfach, wie so ein Thema sich rechtlich entwickeln kann. Ich werde dazu auch bei uns nochmal einen Artikel schreiben mit den Reaktionen jetzt auf diese Studie und will natürlich noch nicht alles verraten, aber so viel kann ich schon mal sagen, die deutsche Industrie hat das jetzt noch nicht so aufgeregt. Also der Verband der chemischen Industrie kennt das Thema quasi nicht, will dazu auch nichts sagen. Und ein Vertreter der Verpackungsindustrie hat mir gesagt, das klänge ja mehr wie so eine Werbeveranstaltung für die amerikanische Klageindustrie. Also er meinte ja die Anwälte, ne? Und die haben ja dann immer Erfolgshonorare und da gibt es ein ganz anderes Rechtssystem, was eben auch diese großen Sammelklagen ermöglicht und so. das sind ja schon Unterschiede, die es tatsächlich wahrscheinlicher machen, dass große Klagen erstmal in Amerika losgehen. Und dass die das da ernster nehmen, sieht man auch daran, dass das American Chemistry Council sofort reagiert hat mit einer Stellungnahme auf diese Studie. Und die sagen, ja, das wäre ja alles völlig realitätsfair und eine Welt ohne Plastik möchten sie sich gar nicht vorstellen. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen.
Ja, sehr interessante Aussage. Es wird auf jeden Fall noch spannend, was da am Ende rauskommt. Du hast gerade gesagt, ist es leichter, den Verursacher herauszufinden oder nachzuverfolgen. Was mir da gleich in den Kopf gekommen ist, ist ja diese Debatte bei autonomen Autos beziehungsweise künstlicher Intelligenz, wo ja auch immer noch die Frage ist, wer haftet denn für Fehler? Der Programmierer, der Autohersteller, der die Software kauft oder der Besitzer des Autos? Ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, wenn das bei Plastikmüll, sage ich mal, entschieden wird, wer dann da haftet, dass die Kfz-Branche sich dann da entsprechend was abschaut oder auch die Anwälte, je nachdem, wie man das sehen möchte.
Ein paar Jahre wird es vermutlich noch dauern. Also bei dem Plastikthema haben die Beteiligten jetzt gesagt, das wird wahrscheinlich noch so 5 Jahre dauern, bis das große Thema ist. Was näher liegender ist, du hast die Autos genannt, ist die nächste Wechselsaison.
Oh Gott.
Wir unterhalten uns ja immer vor dem Podcast natürlich so ein bisschen darüber, was unsere Themen sein werden. Und dann sagtest du noch sowas wie, Mensch, dieses Jahr gibt es so wenig Werbung zur Wechselsaison. Und wie das dann ist, wenn man so ein Thema einmal in seinem Kopf hat. Kaum war ich zu Hause und guckte abends so ganz oldschool lineares Fernsehen, kamen direkt mehrmals die Spots von Check24 und Hook zur Kfz-Versicherung und dem Wechsel. Und zwar direkt hintereinander. Ich glaube, wenn ich jetzt die Marketingchefin bei einem der Unternehmen wäre, fände ich das jetzt doof, weil dadurch die Spots quasi miteinander verschmolzen sind. Dabei sind das ja jetzt explizit konträre Angebote.
Ja, vor allen Dingen, weil Hook ja sich nicht bei Check24 oder auch Verivox oder ein anderes Vergleichsportal listen lässt.
Ja, genau.
Das wird in den Werbespots natürlich aber nicht klar. Und wenn sie hintereinander rennen, dann würde ich das als Verbraucher ja nicht so sehen. Ne? Ja, glaube ich schon, dass sie das vielleicht nicht so glücklich getroffen haben.
Über den Inhalt könnte man ja auch nochmal diskutieren. Ich bin ja durchaus Katzenliebhaberin, aber wenn bei Check24 dann eine Katze den Kfz-Versicherungswechsel übernimmt, also meine kann es nicht, aber gut. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Highlight der Werbegeschichte ist, die diesjährige Kampagne.
Ja, also den Spot fand ich tatsächlich auch nicht so gut. Ansonsten diese Talkshow finde ich ja ganz lustig, aber ja, den habe ich auch mal angeguckt, nachdem du mir geschickt. Also unglaublich schlecht. Naja, gut. Über Geschmack lässt sich nicht streiten.
Genau.
Und so, ne? Aber was ich mich ja gefragt habe, ist, ob es in dieser Wechselsaison überhaupt diese hohen Preisrabatte geben wird, die ja sonst typisch dafür sind. Ne? Die Versicherer werben ja damit und versuchen, Kunden zu gewinnen. Aber jetzt in Corona sind die Preise für die Verbraucher ja eh schon gesunken, weil sie halt weniger gefahren sind. Dann kommt jetzt noch dazu, dass ja durch Inflation und Preissteigerung alles teurer wird. Deswegen frage ich mich, ob es dieses Jahr überhaupt wieder diese Preisschlacht, sage ich mal, geben wird, ob die Versicherer sich das leisten können. Ich habe kein Auto, das heißt, ich kann es leider nicht irgendwie mal testen, aber du fährst ja noch Auto. Was ist denn deine Erfahrung da so?
Ja, ich bekenne mich als Autofahrerin und habe das dann tatsächlich mal überprüft hier, nicht zuletzt für diesen Podcast, habe ich einen Tarifvergleich gemacht für ein Auto. Und wenn ich das richtig erinnere, bei der Check24-Werbung versprechen die sogar Einsparungen bis zu 800 Euro. Da frage ich mich aber tatsächlich, was das überhaupt für ein Auto ist. Also ich habe den Vergleich gemacht für ein recht großes und recht PS-starkes Familienauto. Ich möchte nicht wissen, wie viel Prämie man zahlen muss, um überhaupt 800 Euro zu sparen. Also wir könnten jedenfalls 200 Euro sparen, hat der Vergleichsrechner gesagt, statt 800 nur noch 600 Euro zahlen. Und zwar lustigerweise, wobei so lustig fand ich es nicht, in dem gleichen Tarif beim bisherigen Anbieter. Also da habe ich dann doch ein bisschen den Föhn gekriegt, denn diese schlechte Behandlung von Bestandskunden, das ist für mich einfach komplett inakzeptabel. Also wenn jemand die Preise erhöht oder nicht absenkt, wie auch immer, alles okay, kann man nachvollziehen, man kann auch dann Konsequenzen ziehen und wechseln, aber eben man muss informiert sein und mich als treue Kundin dann nicht zu informieren, dass es auch billiger geht, ohne dass ich einfach zur Konkurrenz gehe, finde ich dumm, weil wenn ich da einmal weg bin, der ist für mich quasi verbrannt dann der Anbieter. In Großbritannien ist es ja deshalb auch schon untersagt, eben auch bei Kfz-Policen, dieses sogenannte Dual Pricing, also die unterschiedliche Behandlung von Neu- und Bestandskunden. Ich habe mich dann nur gefragt, ob man das nicht einfach umgehen kann, indem man dann so einen minimal anderen Tarif anbietet und sagt, ja, ist ja nicht dein Tarif, der jetzt hier günstiger ist. Das weiß ich jetzt nicht. Wir werden da jetzt jedenfalls mal ganz klassisch anrufen und schauen, was das Ergebnis ist, was der Versicherer uns dann da zusagt.
Ja, vielleicht erzählst du im nächsten Podcast oder so davon, mal schauen. Mir ist auch nochmal aufgefallen, dass dieses Jahr, aus meinem Gefühl heraus zumindest, die Versicherer bei der Werbung auch auf andere Punkte setzen. Also die Hook, tut mir leid, ich habe gerade den Namen vergessen, es ist nicht Hook-Versicherung oder so, sondern so eine Tochter. Aber die hat viel Werbung für so einen Reifenwechsel mit Auswuchten und Einlagern, das irgendwie sehr günstig ist. Und auch die Allianz setzt jetzt ja eine andere Strategie ein, hat sie gerade auf ihrem Autotag verkündigt. Und wir jetzt halt mehr auf Nachhaltigkeit, kommen wir wieder zurück zu unserem ersten Thema, setzen, indem sie also erstmal gebrauchte Ersatzteile nutzt und halt auch Kunden eine Wechselprämie anbietet, wenn sie auf E-Mobilität umstellen nach einem Totalschaden. Also ich habe das Gefühl, Versicherer gehen schon mehr auf andere Sachen als den Preis dieses Jahr. Aber vielleicht ist das auch ein genereller Trend. Mal sehen.
Genau, Preis ist, wie du ja gesagt hast, schwierig, weil eigentlich sie erhöhen müssen aufgrund von Inflation und anderem. Und gleichzeitig sind die Kunden ja unter einem Spardruck, wie wir es, glaube ich, noch nicht erlebt haben bislang. Und ja. Deshalb müssten eigentlich so viele sich informieren und wechseln wie bisher noch nie. Wir werden es sehen. 6 Wochen sind es, glaube ich, noch, bis sie gewechselt haben müssen, und dann unterhalten wir uns einfach nochmal und gucken, was das Ergebnis ist.
Machen wir.
Ja, für diese Woche danke ich dir, Nina, und ich danke Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis dann.